Mein heutiger Gast ist Maxim Sapiro. Maxim ist eigentlich professioneller DJ. Nachdem er viele Jahre in den unterschiedlichsten Clubs aufgelegt hatte, entschied er sich, den Fokus auf Hochzeiten und Firmen-Events zu legen. Wie alle Menschen erwischte auch Maxim der Lockdown in 2020 eiskalt. Von heute auf morgen waren Events und damit seine Gigs erst einmal nicht möglich. Und was er mir dann erzählte, hat mich komplett überrascht. Innerhalb kürzester Zeit gründete er ein Unternehmen, das Webshops für Händlerinnen und Händler entwickelt. Und nach kurzer Anlaufphase ist er damit heute sehr, sehr erfolgreich. Als DJ möchte er nur noch ab und an tätig sein. Ich konnte von Maxim viel über seine positiven Gründereigenschaften erfahren. Dabei war ich sehr neugierig darauf, wie er mir zwei meiner ganz großen Fragen beantworten würde. Zum einen, wie gehst du mit Krisen um? Und zum anderen, wie wichtig ist es, als Solopreneur zu netzwerken? Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Gründerdate mit Maxim Sapiro. Herzlich willkommen zum Gründerdate Podcast. In diesem Format unterhalte ich mich mit Gründerinnen und Gründern und möchte von ihnen wissen, was sie damals dazu bewegt hat, etwas zu gründen und was sie täglich antreibt.
Ich glaube, bei mir ist halt so erstmal ganz grundlegend wichtig zu verstehen, so ich habe ein Studium gemacht, oder für mich war das immer so nach der Schule irgendwie klar, okay, ich muss studieren, ich muss jetzt irgendwie einen Bachelor, Master machen, so, das muss sein. Und ich hatte eigentlich schon immer Bock zu gründen. Also ich weiß noch irgendwie mit 18, 19, so, da hatte ich irgendwie so die ersten Situationen im Zivildienst. So, da war ich 18 und da wurde ich mal irgendwie von jemandem so krass angemacht, weil ich so ein kleiner Zivi war. Und das hat mich so irgendwie so geprägt, weil ich gesagt habe, okay, nee, so, ich muss irgendwie Chef werden, so, ich will mich nicht so durch die Gegend scheuchen lassen. Und irgendwie so dann ganz klassisch gesagt, ja, okay, so, ich will irgendwie gründen, dann studiere ich jetzt BWL. So, im Nachhinein war das Studium irgendwie okay und ja, also war alles, hatte so seine Daseinsberechtigung, aber so richtig fürs Gründen wurde ich da nicht vorbereitet. Also Gründen war halt wirklich eher so Learning by Doing. Und ja, ich habe dann irgendwie einen Bachelor gemacht, dann bin ich so ein bisschen abgedriftet in so diese Karriereschiene und war bei Porsche und bei Audi und im Consulting und war dann immer so, okay, ja, jetzt mache ich Karriere und irgendwie auf dem Weg halt. Und da habe ich dann aber auch immer wieder, bin ich da so an Grenzen gestoßen, wo ich dachte so, ja, so, ich glaube, wenn ich selbstständig bin, habe ich das Problem halt nicht mehr. Also sei es mit Führungskräften, sei es mit Konzernstrukturen, sei es mit irgendwelchen Standardisierungen, wie auch immer. Also es gab halt immer wieder Situationen, wo ich gesagt habe, okay, nee, eigentlich ist das nicht das, was ich machen möchte. Und es hat halt echt lange gedauert. Also ich habe dann sogar noch meinen Master fertig gemacht. Und nach dem Master habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mal das, worauf ich Bock habe. Und habe mich dann selbstständig gemacht als DJ. So, das ist so die Story. Und ich habe das halt schon irgendwie jahrelang nebenbei gemacht, halt immer so als Hobby, Studentenjob, kann man sagen. Ja, einfach, es war einfach ein cooles Hobby, mit dem man auch noch ein bisschen Geld verdient hat. Und irgendwie hat sich das dann so im letzten Masterjahr entwickelt, dass ich dann davon leben konnte. Und ich hatte jetzt nicht so eine krass zündende andere Geschäftsidee, sodass ich gesagt habe, okay, so, dann lebe ich doch jetzt erstmal vom Auflegen, mach mir ein gutes Leben in dem Sinne, sodass ich halt irgendwie nur am Wochenende halt unterwegs bin. Und unter der Woche habe ich dann irgendwie Freizeit und kann vielleicht auch andere Projekte starten. Und genau, das jetzt 4 Jahre lang gemacht, bis quasi März 2020. Und habe da auch ganz viel, also viel ausprobiert. Ich habe irgendwie Partys selbst organisiert, ich habe ein Konzert organisiert. Hauptsächlich gelebt habe ich von Hochzeiten und Firmenfeiern, so, das war so mein Hauptgeschäft, und ich hatte aber genug Freizeit, noch irgendwie mal 2 Monate im Jahr zu reisen, und ja, konnte halt alles Mögliche noch ganz gut nebenbei machen. So, jetzt retrospektiv, jetzt aktuell habe ich gerade 8 Monate nicht mehr aufgelegt, das letzte Mal im Oktober. Mhm. Letztes Jahr habe ich insgesamt auch nur, glaube ich, 8 Mal aufgelegt, davon irgendwie 7 Mal bezahlt, also so ein normales Jahr waren eher so 50, 60 Gigs. Und ja, also letztes Jahr war schon tough, aber ich habe dann irgendwie in der Zwischenzeit mir mein zweites Standbein aufgebaut. Und ja, Jetzt so retrospektiv muss ich sagen, so das Auflegen hatte so seinen Charme in der Hinsicht, dass man wirklich unter der Woche viel frei hatte. Also man musste ein bisschen was vorbereiten fürs Wochenende, irgendwie ein bisschen, weiß nicht, Technik koordinieren, dass das irgendwie aufgebaut, abgebaut wird, sich mit Paaren treffen und so weiter. Also man hatte so ein paar Aufgaben, aber es war schon vergleichsweise entspannt. Und am Wochenende war es dafür halt richtig hart, so einfach quasi zweieinhalb Tage irgendwie gefühlt durcharbeiten. Mhm. Und jetzt habe ich halt die Wochenenden frei und das ist halt so anders. Also dafür habe ich irgendwie fünf Tage Stress so gefühlt und dann halt zwei Tage gar nichts. Also so, dass wirklich niemand was von einem will. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen so vom Lifestyle ist es schon, geht das schon so Richtung Angestellter gerade, würde ich sagen. Also so unter der Woche halt viel zu tun, Wochenende frei. Aber so, ich komme damit eigentlich gerade ganz gut klar und nehme mir halt manchmal auch so ein paar kleine Pausen und gönne mir halt auch mal unter der Woche irgendwie eine kleine, also ich time mir die Woche halt schon so ein bisschen, wie ich Bock habe. Genau. Und das erinnert mich dann immer wieder daran, dass ich nicht angestellt bin und nicht irgendwie von morgens bis abends im Büro sitzen muss.
Das finde ich total spannend, ja. Wie war denn das für dich damals, dieser erste Schlag in der Corona-Zeit, wo du auch gerade meintest, der Weg geht zurück von unter der Woche viel Freizeit haben, Wochenende Vollgas geben, hin zu unter der Woche daheim sein. Okay, am Wochenende auch daheim sein wegen Lockdown, aber unter der Woche halt, ich sag mal, den Alltag leben, von dem du eigentlich geflohen bist. Mhm. Wie war das mental, emotional?
Ja, es war schon krass. Also ich muss sagen, so März bis Mai letztes Jahr war schon echt Hölle, weil ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich habe im Sommer, sag ich mal so April bis Oktober richtig Vollgas gegeben beim Auflegen, weil da halt so die Hochzeitssaison ist. Im November habe ich mir meistens so ein bisschen Auszeit gegönnt nach der Saison, weil da war ich einfach fertig. Im Dezember dann immer noch so die Weihnachtsfeiern gut mitgenommen, da geht halt auch recht viel. Und dann ist eigentlich ab Januar bis März ist eigentlich immer ruhig. Und da bin ich halt immer weggefahren. Also ich war irgendwie mal in Indien, Nepal 2 Monate, dann 2 Monate Mexiko, Guatemala. Und jetzt, letztes Jahr war ich dann auch insgesamt 6 Wochen in Kolumbien. Und es war halt auch super cool. Und dann ging es halt los. Und ich bin dann irgendwie ein bisschen überstürzt zurückgeflogen, weil es sich irgendwie angedeutet hat, okay, die Grenzen werden zugemacht, man kommt nicht mehr aus dem Land raus und so weiter, ne? Und dann irgendwie über Brasilien so ganz wild zurückgeflogen. So, der Rückflug hat halt 70 Stunden gedauert, weil wir einfach spontan zum Flughafen gefahren sind und uns da irgendwie Tickets organisiert haben. So, und normal war es halt immer so, ich war dann mal auf den Reisen, habe da eigentlich immer so ganz gut gelebt und bin meistens halt mit einem leeren Portemonnaie irgendwie wieder nach Deutschland gekommen, weil ich dann wusste, okay, die Saison geht los, dann kommen wieder die Einnahmen und alles cool. Und dann war halt irgendwie absehbar, okay, der ganze April fällt flach, der Mai sieht schlecht aus. Okay, das heißt, ich werde jetzt ein paar Monate keine Einnahmen haben mit dem, was ich halt sonst immer mache. Und dann war ich erstmal in so einem krassen Tief, irgendwie 2 Wochen gar nichts gemacht, einfach komplett, weil die ganze Zeit nur Anrufe bekommen von Paaren oder E-Mails bekommen, hier, wir müssen unsere Hochzeit absagen, verschieben. Teilweise hatten die Leute bei mir angezahlt, wollten ihre Anzahlung zurück und ich war schon mit einem sehr tighten Bankkonto unterwegs. So. Und das war schon richtig scheiße. So, ne? Und dann habe ich mich aber irgendwann aufgerafft, habe gesagt, okay, so jetzt, ich habe jetzt viel Zeit offensichtlich, ich muss diese Zeit gut nutzen, dass ich einfach rausgehe. Da dachte ich auch, dass es in 2, 3 Monaten vielleicht vorbei ist, so, wer weiß. Ja. Und habe dann gesagt, okay, ich wollte schon immer mal so einen HTML, CSS, Basic Webdesign Kurs machen, wollte ich schon immer mal machen. Und jetzt habe ich so die Zeit, kann mich da hinsetzen, kann es einfach mal machen, ohne irgendwie krasse Gewinnerzielungsabsichten oder ohne irgendwie die krasse Business-Idee dahinter, sondern einfach nur, okay, ich will das lernen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, das zu können. Ich mache es einfach. Hab's gemacht. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann kam irgendwie so eins zum anderen. Eine Freundin hat sich dann bei mir auch gemeldet, irgendwie wegen so Corona-Hilfen haben wir halt erstmal so gesprochen. Und dann hat sie mir halt erzählt, ja, ich bin gerade dabei, ich verkaufe irgendwie meinen Kosmetik auf Etsy und würde gerne einen eigenen Shop starten. Und dann, ich habe hier irgendwie schon einen Account bei Shopify und so für alle, die es halt nicht wissen, das ist halt quasi wie so ein Webshop-System, wo man halt recht easy sich einen Shop zusammenklicken kann, ohne Programmierkenntnisse, sag ich mal. Und die ist damit nicht so richtig klargekommen und ich habe dann gesagt, ja komm, lass mich das mal machen. Ich kann ja jetzt ein bisschen Webdesign, habe ja ein bisschen HTML gelernt. Und dann war das so quasi mein erstes Shopify-Projekt, so letztes Jahr irgendwie April, Mai rum. Und der Shop ist dann irgendwie am 3. Juni online gegangen, also hatte quasi letzte Woche einjähriges. So, und das, also man kann jetzt sagen, so genau vor einem Jahr habe ich meinen ersten Shopify-Store irgendwie online gebracht. Und wenn man jetzt so nach hinten guckt, das ist schon echt krass, was seitdem passiert ist. Also so das erste halbe Jahr war halt echt so viel, also das Lernen stand einfach so krass im Fokus. Ich habe ja dann noch so ein, zwei, drei andere Kunden gehabt. Es hat sich irgendwie so ein bisschen was Neues ergeben. Aber ja, es war, also man konnte nicht davon leben letztes Jahr. So, das war halt alles so, ja, hier und da mal ein bisschen. Ich habe irgendwie Leute beraten, was SEO angeht, was irgendwie Marketing angeht, so, ja, es waren so kleine Aufträge, sag ich mal. Nichts, wovon man leben möchte auch, also so, also das waren halt immer nur so ein paar hundert Euro quasi. Und ja, und dann so zum Ende des Jahres ist es halt immer mehr geworden und dann habe ich quasi auch so einen meiner besten Freunde dazugeholt, der Informatiker ist, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie 5 Kunden. Bei einigen Themen habe ich einfach nicht mehr die Zeit, mich super lange damit auseinanderzusetzen und mir fehlen halt auch so ein bisschen Programmierkenntnisse einfach. Und ich will halt die Aufträge trotzdem schnell abliefern. Dann hat sich halt der Freund irgendwie eingearbeitet und da waren wir halt zu zweit und dann, also bis dahin war es halt noch alles super langsam irgendwie so vom Wachstum, sag ich mal. Und dann habe ich im Dezember meinen ersten LinkedIn-Post gemacht. Und dann ist es irgendwie seitdem explodiert. Also jetzt so in dem letzten halben Jahr haben wir noch 2 Entwickler dazu geholt, haben jetzt noch einen Werkstudenten quasi dabei, haben, glaube ich, 40 Projekte gemacht im letzten halben Jahr und davor das halbe Jahr halt irgendwie 5. Oder, also so, es ist schon echt ein bisschen was passiert. So. Und wenn man so nach hinten guckt, das ist schon echt, echt krass.
Wie geht's da weiter jetzt bei dir oder bei euch? Ich meine, du hast ja selber gesagt, du hast eigentlich fulltime als DJ gearbeitet. Dann kam die Pandemie. Du musstest irgendwas anderes machen, weil auch die Aufträge von jetzt auf gleich komplett zurückgegangen sind oder auch storniert worden sind. Dann hast du Webdesign gemacht. Jetzt ist das aber auch irgendwie, was heißt irgendwie, es ist ja dann auf einmal doch durch die Decke gegangen. Das heißt ja, du kannst jetzt, denke ich mal, ganz, ganz schwer nur in einem Jahr, sage ich mal, sagen, okay, Leute, ist jetzt cool, jetzt haben wir ein paar Mitarbeiter, Projekte sind da, es läuft. Ich bin jetzt mal weg, weil ich will es wieder mal DJ machen. Und ihr könnt mal gucken, wo ihr bleibt. Mhm. Sondern du musst ja dann wahrscheinlich irgendwie auch in der Zukunft schauen, wo geht's hin, ne? Und wo geht denn das hin?
Ja. Ja, das ist tatsächlich so die am häufigsten gestellte Frage. Also wenn ich so ein FAQ bauen würde für mich, so, dann wäre das so die Frage, die an Platz 1 steht. Das werde ich halt am häufigsten gefragt. Ja, wie machst du das denn jetzt und machst du das überhaupt noch weiter? Tatsächlich ist es so, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lege nicht mehr auf, habe ich halt immer noch für diesen Sommer 20 Hochzeiten im Kalender. Und auch für nächstes Jahr habe ich halt schon 12 Hochzeiten, glaube ich, angenommen. Sprich, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen komplett raus. So. Ja, deswegen werde ich halt beides so ein Stück weit parallel machen. Aber man muss sagen, so das Pensum im DJ-Bereich ist halt nicht mehr ansatzweise das Pensum, was ich halt vorher gemacht habe. Also vorher hatte ich halt, wie gesagt, 50 Gigs im Jahr. Wenn ich jetzt irgendwie 12 bis 20 mache, stelle ich mir das so ganz gut machbar vor. Mhm. Also letztes Jahr habe ich, wie gesagt, 8-mal aufgelegt. Das ging halt super. Das fand ich halt super. Das war ein richtig guter Ausgleich. Und man muss halt sagen, so, ich bin schon ein quasi DJ-Profi. So, ich habe das jetzt irgendwie jahrelang gemacht. Aber ich sehe das mittlerweile echt so intern eigentlich nur noch als cooles Hobby, was ich halt ab und zu nochmal mache. Also so hat sich das jetzt halt wirklich entwickelt und ja, ich werde es jetzt halt ausprobieren. Dieses Jahr werde ich ja sehen, wie es funktioniert mit 20 Hochzeiten, wenn die jetzt überhaupt alle stattfinden. Nächstes Jahr werde ich halt auch vielleicht noch eine Handvoll annehmen, aber mehr auch nicht. Also da habe ich dann auch man kann ja den Kalender ganz gut steuern, indem man Anfragen ablehnt oder annimmt. Und da ist es einfach so, dass ich irgendwie versuche, jedes zweite Wochenende frei zu haben, nur noch eine Hochzeit am Wochenende, also nicht mehr zwei wie früher und ne, einfach das alles ein bisschen humaner, ein bisschen entspannter gestalten. Ja.
Das heißt, der Fokus geht dahin, dass das so langsam, ich sag mal, wirklich zu so einem dauerhaften Hobby ausklingt, wo du eben mit einem Pensum, das dir gefällt, einfach weitermachen kannst. Wo hast du denn?
Das ist der Plan. Das ist der Plan in meiner Vorstellung.
Jetzt mal die Frage, wenn man mal so, das ist ja quasi so der Ausklang in der Zukunft. Wenn wir mal zurück in die Vergangenheit springen, dann ist es ja so, dass du ja nicht ja die ganze Zeit Hochzeits-DJ oder Wedding-Crasher warst, sondern du hast ja anders angefangen. Und du kannst ja gerne noch mal dazu kurz was erzählen. Und dann habe ich noch eine ganz gemeine Frage.
Ja, also angefangen habe ich halt wirklich mit so klassisch im Club auflegen. Habe das dann auch, ich glaube, ich war 8 Jahre DJ, bis ich das erste Mal eine Hochzeit hatte. Ja, oder bis ich wirklich ernsthaft Hochzeiten angegangen bin als so Markt oder als spannendes Thema, auf das ich Lust habe. Hat es halt einfach gedauert und da hat es einfach auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich auch so reif war. Weil ich meine, wenn du irgendwie 20 bist, so was willst du auf einer Hochzeit? Also so, du kannst das schon auflegen, aber die Leute sind halt alle alt für dich. So, die sind halt alle 30 plus. Und jetzt, also ich bin selber 31, so jetzt sind die Paare halt in meinem Alter teilweise ein Tick jünger, die sind irgendwie Ende 20. Also ich verstehe auch ganz gut, was deren Eltern irgendwie für Musik mögen und fühle mich da so ganz gut aufgehoben. Das war halt mit Anfang 20 definitiv nicht so. Also da war ich so, okay, ich liebe Hip-Hop, ich spiele nur Hip-Hop, so geht weg mit Backstreet Boys und Spice Girls, so das spiele ich niemals. So. Da war auf jeden Fall eine gewisse Wandlung dabei.
Was war so das schrägste Event, wo du gesagt hast im Nachhinein, ach du Schande, ey, also den Abend hätte ich mir sparen können.
Oh, das ist schon immer wieder mal vorgekommen. Ja, also ich hatte mal eine Weihnachtsfeier von der Firma, wo mich so der Chef der Firma, also eher so eine kleine mittelständische Firma, hatte mich am Kragen gepackt, weil ich nicht Helene Fischer als Musikwunsch irgendwie seiner Mitarbeiterin gespielt habe. So. Und da war der Abend für mich echt gelaufen. So. Ich habe es halt irgendwie profimäßig noch zu Ende gespielt. Aber nach dem Abend dachte ich mir so, ey, will ich das wirklich weitermachen? So. Gut, für die Firma habe ich dann offensichtlich auch nie wieder aufgelegt. So. Aber das war schon echt uncool. Und sonst so, wenn man so weiter zurückdenkt an die Clubzeiten, da gab es halt auch mal Phasen, wo man in einem Club irgendwie gebucht war und dann waren da 12 Leute. So, das macht halt auch absolut einfach keinen Spaß. Ne? Also man versucht dann irgendwie irgendwas zu retten, die Leute irgendwie bei Laune zu halten, aber Spaß ist was anderes.
Ja. Ich verstehe es ja. Ich habe das mal irgendwo miterlebt, das war vor Urzeiten, da war ich mal bei einem Hip-Hop-Konzert. Ich war nie Hip-Hopper, ich hatte halt ab und zu mal Freunde, die ein bisschen Hip-Hop-affin waren. Deswegen habe ich mich damit reingetraut. Ja, da waren auch, glaube ich, 10 Leute da. Aber der hat aufgelegt, der hat eine Gaudi gehabt mit den 10, also von den 10 standen halt 8 vorne. Wir saßen halt hinten und haben uns gelangweilt. Mhm. Also das war schon echt spannend zu sehen, ja. Also, ja, also das musst du halt abkönnen, glaube ich, ne? Spielst halt nicht immer. Was war
ja,
so der
Kick? Ja, es ist halt schon, es ist schon ein Kampf. Also auch bei Hochzeiten manchmal so ganz am Anfang, wenn es noch nicht läuft, also wenn so am Anfang so ein bisschen angespannter ist noch, ist das schon echt immer ein Kampf, die Leute so richtig, also ich versuche auch immer von Anfang an gleich 100% zu geben. Dass ich die Leute an so einer Stelle in so einer ausgelassenen Laune habe, dann ist es halt super einfach aufzulegen, ne? Weil die Leute haben, also die Stimmung ist gut, der Job wird halt super easy. Aber wenn du es so diesen Funken nicht schaffst zu übertragen, gleich am Anfang, dann kann es halt passieren, dass du auch mal einen halben oder einen ganzen Abend das nicht schaffst und dann geht man schon, also ich gehe dann auf jeden Fall sehr zerstört nach Hause so und hab einfach die ganze Zeit geackert und versucht. Und manchmal springt der Funke sofort über. Es wird super easy, super leichter Abend und ich komme mega happy nach Hause. Also es ist so.
Ist das einigermaßen planbar?
Nee, also ich finde, man steckt halt gar nicht drin. Also das ist halt das Coole so bei beidem, was ich mache. an beiden oder bei beiden Sachen bin ich an dem Punkt, wo ich mir so die Kunden ein Stück weit aussuchen kann. So bei den Paaren bin ich mittlerweile schon sehr gut und kann das gut abschätzen, okay, was haben die für einen Musikgeschmack, passt das zu mir, passt das zu dem, was ich mache, kann ich denen das bieten, was die wollen. Was da der unberechenbare Faktor ist, sind halt Freunde/Verwandte. So, wenn das Paar sagt, ey, wir lieben Hip-Hop, aber die sind die einzigen auf der Hochzeit, habe ich halt jetzt kein Problem, muss dann halt improvisieren, habe mir das vielleicht anders vorgestellt und es kann halt gut sein, es kann halt komisch werden. Aber so bei den Shops gibt es halt auch immer wieder Situationen, wo ich sage, so ja, so den Kunden hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich nicht angenommen. Und da werde ich gerade besser, so das einzuschätzen. Mhm. Weil bei manchen Kunden, ich habe so ein paar so Red Flags, wo ich weiß, okay, wenn der Kunde das und das sagt, Augen auf, so Vorsicht, so das könnte Pain werden, das könnte anstrengend werden, das könnte einfach zu viel Stress führen. Und bei beiden Sachen, so ich habe auch letztens drüber nachgedacht, so wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede? Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, was man jetzt auf den ersten Blick nicht denkt. Aber so dieser Punkt, es steht und fällt mit dem Kunden, 100% bei beiden. Irgendwie entspannte Shopkunden machen Spaß, man kann einfach strukturiert, organisiert gut die Sachen abarbeiten. Beim Kunden stellen sich Erfolge ein, der macht mehr Umsatz, ist dann happy und bucht einen irgendwie für lange Zeit oder man bleibt lange irgendwie auf dem Projekt dabei. Und bei den Hochzeiten genauso. Wenn du ein cooles Paar hast, die einfach einen guten Abend haben, die coole Freunde haben, die Familie Spaß hat, alle Spaß haben, dann erzählen die es ja auch weiter und dann muss man im Prinzip kein Marketing mehr machen in dem Sinne. Das ist auf jeden Fall so eine große Gemeinsamkeit. Am Ende geht für mich bei beidem aktuell viel über Social Media. Im DJ-Bereich über Instagram. Bei den Shops viel über LinkedIn. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, so durch meinen ersten Post bei LinkedIn, da war ich auch eine Zeit lang sehr aktiv dabei, habe ich einfach sehr, sehr viele Kunden gewonnen. Und genauso im DJ-Bereich auch über Instagram, also dass da einfach viele Paar, also man muss einfach, glaube ich, da unterwegs sein, wo die Kunden unterwegs sind. Und meine Shop-Kunden sind halt bei LinkedIn unterwegs und meine Hochzeitspaare sind halt bei Instagram/Google unterwegs. Dann, was bei beiden auch identisch ist, ist so das Thema Netzwerk. Ich habe das im DJ-Bereich, glaube ich, 10 Jahre vernachlässigt. Ich war gar nicht vernetzt, war so richtig einzelkämpfermäßig unterwegs. Und erst in dem Moment, als ich gesagt habe, okay, ich vernetze mich mit anderen DJs, ich vernetze mich mit Traurednern, mit Fotografen, mit Locations, ist es erst so richtig zum Laufen gekommen. Jetzt im Shop-Bereich habe ich halt von Anfang an mich gleich mit allen möglichen Leuten vernetzt, mit Marketingagenturen, mit anderen Shopify-Agenturen auch, weil die sind halt richtig krass ausgebucht teilweise und schieben mir jetzt Aufträge rüber, weil die sagen, ja, wir haben hier einen Kunden, wir dachten, wir können den bedienen, aber können wir jetzt doch nicht, weil er doch irgendwie ein bisschen mehr will als geplant. Und für die kommen da halt aus der Situation gut raus, wenn die den Kunden irgendwie gut weitergeben. Und für mich ist halt cool, weil ich einen neuen Auftrag habe, für den ich im Prinzip kein Marketing machen musste.
Krass.
Ja. Das sind so, ja, und also ich könnte, glaube ich, noch ewig lange so weitermachen mit den Gemeinsamkeiten. Es ist einfach, wie gesagt, ähnlicher als man denkt. Und ich habe so das Gefühl, das ist das Coole jetzt mit der neuen Sache. Ich habe das Gefühl, okay, ich habe das alles schon gemacht. So, und ich weiß irgendwie, wie ich das vermarkten muss. Ich weiß, wie ich bei LinkedIn posten muss. So klar, bisschen experimentieren muss man immer, ne? Verschiedene irgendwie Posting-Formate, verschiedene Messages, die man irgendwie reinlegt. Aber am Ende weiß ich, okay, mit dem und dem Post kriege ich 3 neue Anfragen. Und aus 3 neuen Anfragen mache ich einen neuen Kunden. So, und was ich halt auch gelernt habe im DJ-Bereich, ja, alles steht und fällt auch so ein bisschen mit der Website, mit der Präsentation nach außen. Und meine DJ-Website war die erste Website, die ich quasi in einem Baukasten zusammengeklickt habe. Da habe ich halt auch verschiedene Sachen ausprobiert, mit WordPress gar nicht warm geworden. Meine DJ-Seite habe ich dann mit Squarespace gebaut. Und ich bin halt nach wie vor ein großer Fan von Squarespace. Also wenn ich manchmal auch so kleine Homepage-Projekte habe, wo es einfach schnell gehen soll und wo es einfach gut aussehen soll, dann klicke ich das immer schnell in Squarespace zusammen. Also ich kriege da so eine Seite an einem Tag. Wenn ich halt die Bilder und Texte habe, kriege ich das halt super schnell zusammen. Und durch Squarespace bin ich halt so ein bisschen in diese Webdesign-Schiene gekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, das macht mir voll Spaß. Ich habe irgendwie doch anscheinend einen Blick für Design. Das haben mir so meine Kunstlehrer versucht auszureden so in der Schule. Ich hatte halt immer eine 4 in Kunst, so, wenn es gut lief, eine 3. Oh. Und wenn ich jetzt so überlege, ja, mache ich halt super viel mit Design, mit User Interface, UX Design. Ich gucke einfach auf eine Seite, ich gucke einfach drauf und ich weiß, okay, das und das stimmt nicht, hier passen die Abstände nicht, hier ist die Schrift zu groß, hier ist die Schrift zu klein. Das habe ich jetzt auch alles so im letzten Jahr mir antrainiert. Das macht mir tatsächlich mittlerweile echt Spaß, weil ich habe jetzt festgestellt, es gibt so eine große Nische im Bereich Webdesign oder generell auch so Softwareentwicklung am Ende. Es gibt einmal so die Grafikdesigner, die hatten wahrscheinlich alle eine 1 in Kunst, so. Die malen dir das dann halt super schnell in irgendwie Photoshop, InDesign, Figma, Adobe XD, in irgendeinem Tool malen sie dir die Seite schnell zusammen, aber können es nicht umsetzen. Dann hast du so die Hardcore-Entwickler und das sind halt so die Jungs, die ich jetzt auch im Team habe, mein Partner, die sind halt so Vollblut-Informatiker. Ich würde sagen, die haben von Haus aus keinen Blick für Design. So, die werden das nicht gerne hören, aber es ist leider so. Und so diese Nische zwischen, ich kann es umsetzen, ich weiß, wie das irgendwie technologisch, wie man das irgendwie programmiert, wie man das baut. Und ich weiß, wie es gut aussieht. So diese Nische da ist einfach ein großer Spalt. Und genau diese Lücke füllen wir gerade. So dadurch, dass ich dann quasi immer über die Arbeit der Entwickler rübergucke, kriegt das halt auch immer einen guten Look. Und es ist halt technisch sauber, weil die Jungs einfach wissen, was sie tun und es halt voll drauf haben. So, das ist. Und deswegen ziehe ich mich halt gerade auch immer stärker aus dem Bereich Code zurück und lasse das die Entwickler machen, dass ich dann eher so eine Projektmanagement-Funktion habe, quasi einfach über das Gesamtergebnis rübergucke und einfach sicher sein kann, also aktuell bei unserer Teamgröße, dass der Code halt sauber ist, dass es halt gut programmiert ist. Und das ist einfach, glaube ich, eine große Nische. Dass man wirklich diese Designkomponente und die Entwicklungskomponente in einem abdecken kann. Weil ich sehe bei vielen Firmen, die haben halt dann irgendwie einen Designer, der dann oft auch leider nicht so viel Verständnis von Entwicklung hat. Und das ist halt, das ist so ein Thema, was halt auch immer wieder aktuell zu Konflikten führt. Weil die Designer oft auch gar nicht wissen, ist das umsetzbar, wie schwierig, also wie kompliziert ist das umzusetzen. Weil manche Sachen sind einfach nicht praktikabel. Also so, die sehen zwar gut aus, aber was passiert, wenn das Display kleiner wird? Oder was, wenn da jemand ein Tablet drauf geht? So, ne? Und solche Sachen, ja, sind immer, ja, haben immer viel Konfliktpotenzial. Also deswegen, was ich zum Beispiel jetzt gelernt habe in der letzten Zeit, wir lassen uns immer ein Mobile Screen Design geben, weil viele Designer designen das halt auf die Schnelle mal auf dem Desktop. Aber Mobile wird quasi freie Hand gelassen, was halt eigentlich total schlecht ist, weil 70% des Shop-Traffics sind halt Mobile. Das heißt, es wäre für mich irgendwie cooler, ein Mobile-Design zu bekommen und kein Desktop-Design zu bekommen, weil ich damit irgendwie 70% des Traffics abgedeckt habe. Genau, und da sind wir jetzt auch sehr strikt und wir fangen gar nicht an zu arbeiten, bis wir ein Mobile- und ein Desktop-Design haben.
Da fühle ich mich total peinlich erwischt. Ja. Beim letzten Mal, als ich auch an der Webseite gebastelt hatte, war es dasselbe auch. Ja, ich habe wieder die Desktop-Seite gebastelt, fand die ganz schön und dann habe ich gemerkt, ja. Mist, jetzt musste eigentlich noch mal aufs Mobile schauen, wie die Version aussieht. Und das Schlimme war, ich wusste faktisch genau das, was du sagtest, dass der Großteil der Benutzer übers Handy, übers Smartphone reingehen und die Seite anschauen werden. Und trotzdem habe ich mich irgendwie dagegen gesträubt, jetzt auch trotzdem da auch noch mal rumzubasteln, weil es ja auf der Desktop-Version schon so schön aussieht. Also total bizarr eigentlich, ja. Also da war ich schon ganz froh, muss ich sagen, dass ich das so gemacht habe.
Ja, das ist halt immer ein Thema. Also das ist auch so eine Sache, die ich jetzt erst in den letzten Monaten gelernt habe, so dieses Mobile First. So, wir entwickeln auch immer Mobile First. Also ja, es gibt quasi so die so Konventionen, irgendwie, wie man Designs macht, und es ist halt schlechter Stil, wenn du es erst für Desktop irgendwie definierst und dann für Mobile. Sondern ich muss mich halt auch immer wieder daran erinnern, Mobile First, man definiert es erstmal für Mobile und dann definiert man es für größere Screengrößen. Und ich glaube, sowas hätte ich auch ohne die Entwickler im Team nie gelernt. Weil manchmal bin ich dann doch im Code und dann schreiben sie mir zurück, ey, Mobile First. Ich so, ja, okay, schreib's um. So, alles klar. So, am Ende sieht es halt vielleicht gleich aus, aber so, also für den Besucher der Seite sieht es vielleicht irgendwie gleich aus, aber so am Ende, das ist halt schon cool, wenn alles irgendwie sauber aufgebaut ist, auch wenn dann jemand danach damit arbeitet. Mhm. Ja, das ist halt auch immer so ein Thema, ne? Also wir haben super, oder so, was machen wir eigentlich gerade? Wir haben super viele Kunden, die kommen zu uns, wenn sie schon einen Shop haben. Und weil man kann mit Shopify so, man muss kein Entwickler sein, um einen Shop zusammen zu klicken. Also das geht wirklich super easy. Shop eröffnen, Produkte einpflegen, Versandeinstellungen quasi definieren, bisschen irgendwie Bilder einpflegen, Texte einpflegen und los. So, du kannst verkaufen. Ich habe jetzt so einen meiner letzten Kunden, so, die hatten nie einen Entwickler, die haben einfach quasi das selbst bepflegt und die machen halt 100.000 Euro Umsatz im Monat. Also ohne Entwickler, ohne irgendwas Besonderes im Shop zu haben. Einfach Template, Basic 0815. So, und das finde ich halt das Coole an dem ganzen System, dass ich dann noch als Entwickler oder dass wir da als Team irgendwie rangehen können und sagen können, ja, okay, wenn du jetzt aber hier im Warenkorb das so oder so machst oder wenn du die Produktseite so und so umgestaltest, dann verkaufst du mehr. Oder von den Besuchern, die du hast, kaufen einfach mehr Leute oder man bietet einen Bundle an und die Leute legen sich mehr in den Warenkorb und dadurch steigt der Umsatz. Und wir sind halt hauptsächlich, also wir machen wenige so komplette Shop-Setups von null, leider. So, ich würde das eigentlich gerne häufiger machen, glaube ich. Wir kommen meistens später dazu, wenn es in die Optimierung geht, weil einfach die Leute ohne Entwickler oder die Shops ohne Entwickler an Grenzen kommen. Also die wollen dann ein gewisses Feature haben, kommen da aber nicht weiter. Und dann kommen wir dazu und haben dann so unsere, ja, mittlerweile so unser Fachgebiet so im Warenkorb irgendwie Average Order Value, sprich quasi den Bestellwert erhöhen durch Bundles, durch Upsell, Cross-Sell, durch Anreize, irgendwie durch Versandkostengrenze anpassen und so weiter. Genau, und da haben wir jetzt so unsere Nische mehr oder weniger gefunden. Entwickeln das natürlich weiter, weil was ich halt auch immer wieder leider sehe, ist, dass ja, Leute kommen von anderen Systemen, die kommen dann von WooCommerce oder von Shopware, versuchen das eins zu eins nachzubauen, was einfach ja, meistens nicht gut funktioniert. So, dass wir dann oft auch anfangen und eine ganz schlechte Codebasis haben, da erstmal super viel aufräumen müssen. Und da in vielen Fällen wünsche ich mir so, okay, die Leute hätten so viel Geld sparen können, wenn sie einfach zu uns von Anfang an gekommen wären, weil die haben halt so den Anspruch, irgendwie Geld zu sparen. Ja, wir bauen das irgendwie selbst zusammen, schaffen es auch irgendwie ein Stück weit, aber halt mit super vielen Hacks und haben dann einfach hinten raus super viele Probleme, weil sie Sachen nicht bedacht haben, die denen dann hintenrum auf die Füße fallen. Und deswegen will ich so diesen Bereich irgendwie Shops von null aufsetzen, noch stärker forcieren, dass, ja, wenn man eine gute Codebasis hat, dann kann man von da aus auch super gut alles weiterentwickeln. Aber wenn dir halt gewisse Features einfach von Anfang an fehlen und du sie von null entwickeln musst, ist es halt einfach teuer. So, das muss man halt einfach
nachvollziehbar
so sagen.
Nachvollziehbar, ja. Was ich gerade sehr spannend fand, also zwei Sachen. Zum einen die Beschreibung im Detail, wie du oder wie ihr die Nische gefunden habt. Also einmal im Markt die Nische an sich gefunden hattet, also diese Symbiose aus Technik und Design zum einen. Und zum anderen dann immer tiefer reingehen in so spezielle Kundensegmente. Das fand ich total cool. Was mich auch sehr fasziniert hat, war Folgendes. Vor wenigen Minuten meintest du noch, du warst eigentlich im Einzelgänger, du hast als DJ nicht mal genetzwerkt mit anderen und jetzt bist du in einem Team und ihr arbeitet gemeinsam an einer Sache, gibt Kompetenzen ab und versucht irgendwie die Stärken gegenseitig zu nutzen. Wie fühlt sich die Entwicklung jetzt rückwirkend an für dich? Von einem Einzelgänger in Anführungszeichen zu einem Teamplayer.
Ja, für mich ist mittlerweile so das Natürlichste der Welt, quasi mit irgendwie anderen Leuten zusammen und das so teammäßig zu sehen. Ja, das ist für mich halt, also so, ich habe verstanden, dass es einfach wichtig ist und dass es einfach, also wenn es gut funktioniert, bringt es halt für alle Seiten was. Ich arbeite zum Beispiel viel auch so mit Marketingagenturen zusammen, die haben dann Die machen Facebook-Ads, Instagram-Ads. Und die sind ja auch daran interessiert, dass der Shop also von deren Kunden gut funktioniert. Also weil die werden dann auch umsatzbasiert teilweise bezahlt. Und die haben dann einen Shop, der ist okay. Die schalten die Ads drauf. Die Ads sind so mittelmäßig erfolgreich. Aber die Agenturen wissen, okay, wenn wir da jetzt irgendwie in der Shop-Entwicklung noch ein bisschen was machen, können wir das, also die Werbeanzeigen viel erfolgreicher schalten. Und so kommen halt gute Kooperationen auch zustande. Das ist halt so das eine. Und was man halt sagen kann, so im Team kommt man einfach weiter, weil ich gewisse Kompetenzen einfach nicht habe. Und die, also zum Beispiel die Entwickler haben dann die Kompetenzen, die ich jetzt nicht habe oder nicht in der Form. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Shopify-Apps entwickelt, also quasi so eine Anbindung an einen Lieferanten, dass die Produkte immer synchronisiert werden als Beispiel. Das ist halt super technisch, das könnte ich halt niemals irgendwie alleine, also nicht mal ansatzweise irgendwie bauen. Und im Team ist es halt so, was der für mich der große Nachteil aktuell ist, dass es sehr viel Koordination bedarf. Man muss sehr viel Zeit reinstecken, um den Leuten zu sagen, was zu tun ist, um den Leuten Feedback zu geben auch, weil man hat ja schon den Anspruch, dass es besser wird. Und was ich jetzt auch gelernt habe, so bei guten Leuten, gute Leute brauchen immer weniger Feedback. Am Anfang sehr ausführliches Feedback, da passt vieles noch nicht, es ruckelt noch, aber wenn sie auch verstehen, was das Ziel ist, dann kommen sie auch automatisch viel näher ans Ziel. Und wenn ich jetzt bei einer Entwicklung einem Entwickler irgendwie eine Stunde Feedback geben muss und der jetzt aber jetzt ein paar Monate dabei ist, kann es sein, dass ich ihm nur noch 5 Minuten Feedback geben muss und er sofort weiß, was zu tun ist. Und das macht mir natürlich das Leben einfacher, sodass ich dann wieder meine Zeit quasi in andere Sachen stecken kann am Ende. Und das ist halt auch unser Ziel, wirklich auch, also wir sind halt auf der Suche nach weiteren Entwicklern, weil das Problem bei uns ist halt echt gerade nicht, an Aufträge zu kommen. Also wir mussten jetzt ein paar Aufträge ablehnen, werden jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten große Aufträge ablehnen müssen, weil wir nicht die Manpower haben, weil wir schon mit unseren Bestandskunden teilweise gut ausgelastet sind. Halt immer wieder, wir können halt neue Projekte machen, aber immer nur in einem gewissen Rahmen. Und wir suchen eigentlich händeringend nach einem Entwickler. Aber haben da auch den Anspruch, okay, wenn wir jemanden irgendwie dazu holen, dann muss er richtig gut sein oder er muss schnell irgendwie reinkommen, der muss schnell eine Hilfe sein. Weil es bringt mir halt nichts, jemanden irgendwie dazu zu holen, wo ich halt immer wieder nacharbeiten muss und das irgendwie glatt ziehen muss. Und da bin ich dann aber auch wieder zu perfektionistisch, dass ich sage so, okay, wir haben noch nicht mal eine eigene Website, wir haben noch nicht mal einen Namen. So, ich warte jetzt gerade auf einen Termin beim Steuerberater, um irgendwie zu verstehen, wie baut man das irgendwie am besten auf als GmbH, irgendwie Holdingstruktur. Habe mich da so ein bisschen eingelesen, habe von verschiedenen Agenturinhabern verschiedene Meinungen. Würde mich da einfach gerne nochmal von einem Steuerberater also beraten lassen, wirklich. Krieg da gerade keine Antwort, so warte jetzt seit einer Woche, muss jetzt auch mal nachhaken. Und das ist auch so ein großes Learning, was ich habe. Dass man einfach machen muss. Ja, weil viele machen sich super viele Gedanken, ja, welche Rechtsform und wie mache ich meine Website und wie mache ich dies, wie mache ich das? Halt sehr verkopft an die Sache rangehen. Das sehe ich auch manchmal bei Shops, ne? Wir bauen dann teilweise Shops, die 20.000, 30.000 Euro kosten und dann verkaufen die Leute nichts über mehrere Monate. Und dann sehe ich Shops, die gar nichts investieren und halt sehr gut verkaufen am Anfang, weil sie einfach machen. So, und das, wir versuchen das halt auch zu leben, dass wir einfach machen, wir setzen die Projekte um. Wir versuchen dann, die richtigen Kunden zu kommen. Das klappt zu 90-95% auch sehr gut. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt müssen wir das Ganze auch strukturiert aufsetzen. Jetzt müssen wir quasi da auch eine Rechtsform irgendwie dahinter haben, auch um das Risiko so ein bisschen abzufedern, falls man mal irgendwie Scheiße baut. So ist einfach so. Wir arbeiten mit Unternehmen, die machen halt Millionen Umsätze. Die machen halt am Tag teilweise 20.000 Euro Umsatz. Wenn man da mal irgendwie schafft, das System auszunocken, weil man halt verkackt hat, kann das schon ein finanzielles Risiko auch sein, ne? was man halt ungern tragen möchte. Und ja, in der Regel passiert das auch nicht, aber man weiß ja nie, ne? Also so immer sicher ist sicher so. Und genau, im nächsten Schritt werden wir das Ganze halt wirklich auf ein solides Fundament stellen, werden auch Entwickler einstellen, ich träume auch von einem Projektmanager, der mir halt so ein bisschen ein paar Sachen abnimmt, weil aktuell muss ich halt über jedes Projekt drüber gucken, dass wir da wie so eine Qualitätssicherung hinbekommen, die nicht immer über mich läuft, weil so die Entwickler arbeiten teilweise an 3, 4 Projekten parallel. Ich muss aber von allen Entwicklern die 3, 4 Projekte absegnen. Mhm. Das heißt, bei mir sind dann 15 Projekte auf dem Tisch. So, und da träume ich halt so ein bisschen von Unterstützung, ja, dass wir da auch irgendwie jemanden im Projektmanagement-Bereich einstellen, sodass ich dann wirklich mich auf Vertrieb, irgendwie Kundenakquise konzentrieren kann und vielleicht auch Mitarbeitergewinnung oder halt was dann halt auch die Challenges einfach sind.
Das heißt, wenn heute jetzt im Juni, Anfang Juni 2021 jemand diesen Podcast hört und Entwicklerin, Entwickler ist, dann kann man sich eigentlich direkt mal bei dir melden. Die Links zu deinem Instagram-Profil und sowas sind eh alles in der Shownote, in den Shownotes.
Ist egal, wann er den hört. Wenn er sie gut ist, würden wir den vermutlich immer irgendwie dazu holen, schauen, ob es passt und halt dann auch einstellen, so, weil es ist halt wirklich ein Pain, gute Leute zu finden. So, ich bin mega happy, dass ich jetzt 3 richtig gute Leute an Bord habe. So, ohne die würde das Ganze auch nicht funktionieren. Also ich wäre dann halt eher wahrscheinlich als Berater unterwegs, würde den Leuten sagen, hier, das müsst ihr tun, so und so könnt ihr es schaffen, aber umsetzen kann ich es nicht. Und von solchen Leuten gibt es halt sehr, sehr viele auf dem Markt, die halt irgendwie sagen, was gut ist, aber es nicht umsetzen können. So, das bringt den Shops. Die Shops wissen oft auch schon, was sie machen müssen. Die wissen schon irgendwie recht genau, wo es hapert oder woran es hapert, wo es hakt einfach. Und genau deswegen ist es einfach wichtig, dass wir diese Umsetzungskompetenz auch im Team haben und das nicht irgendwie auslagern müssen. Und es halt, also mir ist es auch wichtig, das wirklich in-house abzubilden, weil ich das schon auch so als USP von uns am Ende sehe.
Okay, also an alle, auch wenn es jetzt 2023 vielleicht schon sein sollte oder sowas.
Egal.
Einfach melden.
Irgendwann. sie kann sich immer melden. Wir suchen immer Entwickler.
Okay. Also,
und wir haben spannende Projekte. Ja. So, das ist halt das. Also wir machen halt nicht so, wir machen schon coole Sachen aktuell und nicht so 0815 Sachen. Weil das ist ja das Ding, so 0815 Sachen können die Leute auch selbst zusammenklicken. Ja.
Wie ist denn das?
Wenn die Leute kommen zu uns, wenn sie wirklich dann special, also wirklich sehr besondere, coole Sachen machen wollen.
Ich sag mal so, das will ja jeder mittlerweile, oder? Oder viele wollen das bestimmt, also so ein bisschen besonders sein, ne? Dazu noch ein, zwei Fragen. Zum einen, ich würde nochmal diesen Boomerang nochmal werfen wollen, und zwar mit dem Thema vom allein von der One-Man-Show, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Teamplayer und Chef. Du hast auf einmal Angestellte. Wie war das für dich? Also klingt jetzt so ein bisschen hart, aber.
Ja, ich verstehe den Punkt. So, ja, es ist, ich rede mir das aktuell so ein bisschen schön, weil wir gerade noch auf so einer Freelance-Struktur sind. Sprich, ich schreibe den Kundenrechnungen, die anderen Entwickler schreiben mir Freelance-Rechnungen und das ist alles so ein bisschen, es ist chaotisch. So muss man einfach. Es ist nicht optimal, so, es ist Fakt. Aber ich rede mir das dann dadurch schön, weil ich dann sage, ja gut, wenn jetzt mal keine Aufträge reinkommen und ich den Entwickler nicht auslasten kann, habe ich auch keine Kosten. So, und deswegen ist die Verantwortung jetzt nicht so groß gefühlt aktuell, wobei wir halt die Aufträge schon haben und das halt schon irgendwie Arbeit bedeutet am Ende. Also jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ja, wir könnten, wenn wir jetzt die GmbH haben, könnten wir auch Leute wirklich dann auch einstellen als Festanstellung, weil wir einfach die Projekte haben. So, das war vor einem halben Jahr, haben wir auch schon drüber nachgedacht, gesagt, oh ja, es wäre eigentlich cool, wenn man noch Leute irgendwie dazuholt, einstellt. Aber da hatten wir eigentlich noch, also da hatten wir halt eine super volatile Auftragslage. Jetzt ist halt, wir können so ein bisschen die Projekte jetzt gerade aussuchen und deswegen wäre ich jetzt gerade auch viel entspannter, Leute dann wirklich auch fest dazu zu holen, weil wenn man jemanden fest einstellt, dann ist das quasi ein Fixkostenblock oder auch ein gewisses Risiko als Unternehmer. Und das Risiko haben wir gerade halt im Prinzip nicht wirklich. Mhm. Ja.
Wie mal so allgemein auf deine unternehmerischen Tätigkeiten gesprochen, welche Meinung hast du in den letzten Jahren geändert?
Gute Frage, muss ich echt ein bisschen nachdenken. Hm. Ja, schwer, also echt gar nicht so einfach, da so eine oder überhaupt eine Sache irgendwie zu finden. So, ich finde generell so das Thema Scheitern, ich muss sagen, so früher habe ich da auch immer so, wenn ich irgendwas gelesen habe, gedacht so, oh ja, da so das Unternehmen irgendwie ist gescheitert, so, oh, ich will nicht sagen Loser, aber so, ja, ich hatte schon so ein, ich war schon sehr voreingenommen dann, wenn ich so sowas gelesen habe. Und jetzt denke ich mir mittlerweile so, ja, man scheitert mit der einen Sache, lernt dann aber wieder was Neues. So, man könnte jetzt sagen, ich bin als DJ jetzt quasi gescheitert, weil ich mein Business nicht irgendwie breit genug aufgebaut habe. Also, ne, so, weil ich wirklich dann nur von Hochzeiten und Firmenfeiern abhängig bin oder war, oh ja, bin. Und habe es nicht geschafft, dass irgendwie, dass ich nicht schon vor 5 Jahren irgendwelche Online-Veranstaltungen bespielt habe, als Beispiel oder irgendwie als Einnahmequelle hatte und habe es einfach nicht bedacht, dass sowas passieren kann wie letztes Jahr, dass einfach alle Veranstaltungen ausfallen. So, und jetzt bin ich halt irgendwie schlauer in dem Sinne. Ich mache jetzt was ganz anderes. So mit dem DJ-Ding würde ich jetzt nicht sagen, dass ich gescheitert bin, aber es ist quasi, es geht so Richtung over so ein bisschen. Und ich sehe das aber alles irgendwie positiv. Also ich sage mir so, okay, cool, ich habe da viele Sachen gelernt. Auch mit dem, was ich halt vorher gesagt habe, dass sich vieles einfach ähnelt und ich auch aus meiner Erfahrung einfach schöpfen kann und sagen kann, ja, okay, das habe ich schon mal gemacht. So, ich weiß irgendwie, wie man irgendwie seine Dienstleistung nach außen verkauft oder wie man irgendwie das präsentiert oder wie man irgendwie Probleme löst für andere Leute quasi. Und ja, so auf dieses Scheitern-Thema gucke ich jetzt irgendwie ganz, ganz anders. Und manchmal ist es halt auch, manche Sachen sehen aus wie Erfolg, sind dann aber am Ende Scheitern und ich sehe das gar nicht so negativ. Kumpel von mir hat letztes Jahr einen Exit gemacht mit seinem Startup und von außen sah das halt irgendwie so aus, als ob er da voll ausgecashed hätte und so Richtung Millionär gegangen ist. Und jetzt habe ich letzte Woche aber mit ihm telefoniert und er, also es klang, ich weiß es jetzt nicht so hundertprozentig, aber es klang halt so eher, als hätten die Anteile verkaufen müssen, um einfach zu überleben und die Firma zu retten. Sprich, das Geld ist dann nicht wirklich in deren Tasche gewandert, sondern einfach ins Unternehmen, um das irgendwie am Leben zu erhalten. Und jetzt sind sie halt gerade einfach voll am Kämpfen mit irgendwie 20 Mitarbeitern, dass sie das irgendwie schaffen, so die nächsten Monate, ne? Und dann so von außen sieht das so aus, wow, krass, Exit gemacht und hier können sie sich jetzt irgendwie in die Hängematte legen. So, und wenn man dann irgendwie richtig spricht und mal so quasi hinter die Kulissen schaut, ist dann alles doch nicht, vielleicht nicht immer so, wie man denkt.
Bin voll begeistert.
War das eine Antwort? War das ungefähr eine Antwort? Ich musste mir ehrlich gesagt ein bisschen was zusammenreimen gerade, weil das ist halt.
Ich kann es nachvollziehen.
Aber schon, ich glaube, also vielleicht kann ich dir morgen was Besseres noch sagen, aber so für den Moment ist das so das Beste, mit dem ich gerade
dienen kann. Ich fand es wirklich klasse, weil dieses Thema Scheitern ist etwas, was ich schon öfter mit anderen Leuten auch hatte. In diesem Interview oder in diesem Rahmen besser gesagt, im Gründerdate. Und dieses Thema Scheitern ist, glaube ich, etwas, was wir noch ein bisschen mehr lernen sollten, müssten, ja. Finde ich so allgemein so gesellschaftlich bei uns. Und ich habe da eben schon irgendwie, gerade beim Thema Gründung, immer so gemerkt bei vielen Leuten, die haben echt sehr Angst vorm Scheitern. Ich habe damals auch mal bei meinem ersten Unternehmen sehr viele Fehler gemacht, ja, und das Produkt, das ist jetzt auch wegen Corona halt doch nichts geworden oder für den Moment nichts geworden, so im Bereich Spielzeug, Freizeitprodukt. Durfte sehr viel lernen, habe sehr viel Zeit, Geld, Mühen und sonst was investiert. Ja, aber ich habe daraus gelernt. Jetzt habe ich ein anderes Startup mit einem Kollegen, wo wir schon Aufträge bekommen haben, jetzt auch ein physisches Produkt wieder. Und das, ja, da merkt man jetzt einfach irgendwie. Also ich habe für mich gemerkt, er ist Produktdesigner, er hat die Idee gehabt maßgeblich, er hat vorentwickelt, habe mich ins Boot geholt mit. Ich habe halt die unternehmerische Brille schon drauf gehabt. Wir hatten jetzt in der Corona-Zeit, das war jetzt im Frühjahr, wir haben, glaube ich, in 3,5 Monaten ganz grob das Ding auf Marktreife gebracht, haben uns, weil wir ein bisschen auseinander wohnen, kein einziges Mal live gesehen und haben quasi mit ein paar Skype-Calls ein bisschen gut miteinander reden und klar kommunizieren, es geschafft, dass wir jetzt ein marktreifes Produkt haben, ja, das angefragt wird. Und da muss ich sagen, da hat das Scheitern von davor, vom ersten Unternehmen oder dieses quasi Scheitern schon wirklich geholfen, ja. Also dann war es kein richtiges Scheitern irgendwie. Ich glaube, dieser Blick auf Scheitern, wie du sagst, der ist schon wichtig. Das fand ich doch mega.
Ja, das ist auf jeden Fall hast du da 100% recht, so, weil ich sehe das mittlerweile wirklich. Also ich sehe es wirklich so. Ich sag's nicht nur so, ich sehe es wirklich so. Dann, ja, ist halt irgendwie, dann macht man halt was anderes. So, es fällt leichter zu sagen, als dann wirklich zu machen, so, weil so, ich war jetzt die letzten Jahre in der Eventbranche unterwegs, ich kenne viele Leute, die sind wirklich gerade finanziell echt am Arsch, so, ne? Also so, sei es irgendwie Technikverleiher, Clubbesitzer, wie auch immer, ne? Also das ist schon uncool. Besonders wenn dann so diese finanzielle Komponente reinkommt, man irgendwie hoch verschuldet ist, weil man vielleicht irgendwelche Kredite abbezahlen musste, weil man Investitionen eingegangen ist, die sich im Normalfall irgendwann ausbezahlen oder abbezahlt werden. Aber jetzt einfach die Einnahmen wegbleiben über fast 2 Jahre oder jetzt 1,5 Jahre. Das ist halt schon krass, ne? Und dann von außen sagt man immer recht leicht, ja, dann mach was anderes, hast gelernt und so. Aber wenn du 1 Million Schulden hast, so, dann mach mal was anderes. Also ja, so, das ist halt schon crazy. Also ich finde, wenn diese finanzielle Komponente oder diese sehr schmerzvolle finanzielle Komponente dazukommt, habe ich da schon echt Respekt vor. Ja. Wenn man halt was verkackt und dann hat man, was weiß ich, 10.000 Euro verloren, ist halt ärgerlich, tut auch irgendwie weh so. Aber ja, man übersteht das, ne? Also man macht dann was anderes.
Ja. Jetzt war es ja so, wenn du daheim sitzt die ganze Zeit, vielleicht die ganze Zeit so einen physischen Job wie Eventmanagement oder Gastronom gemacht hast, dann ist es schon wichtig, glaube ich, dass man immer ein bisschen Resourcefulness erlernt, also sprich irgendwie sich zu helfen weiß, spontaner Hand mal und irgendwie wieder rauskommt schnell aus der Situation, also Lösungen entwickelt. Aber trotzdem muss man auch mal, glaube ich, soweit realistisch denken, dass trotzdem auch in der Normalverteilung irgendwie der Bevölkerung oder auch in der Branche jetzt nicht jeder Gastronom, nicht jeder Eventmanager, Technikverleiher und sonst was einfach mal so hätte einfach umschulen können oder was anderes machen können und gleichzeitig Erfolg haben können. Also wir reden ja von doch einer signifikanten Anzahl an Menschen. Ja. Also ich denke mal, da geht immer was. Ja. Bei dir hat man es ja gesehen. Aber da geht halt, denke ich, trotzdem nicht immer bei jedem sowas, dass es Erfolg verspricht. Ne? Aber jetzt sind wir schon wieder ganz, ganz nah an dieser Corona-Diskussionsthematik. Ist immer so eine Sache, ich glaube, das ist halt einfach schwierig und das hat ja auch gerade, wie du sagst, Leute wie dich getroffen, die halt wirklich aktiv mit Menschen aktiv zu tun haben. Also du kannst halt nur gegen machen, wenn du vor Ort bist, ja.
Ja, also im Prinzip so ist es halt cool, jetzt gerade in so einer Branche zu sein, die halt boomt mit den Shops, die halt boomt und es halt super easy ist, an Aufträge zu kommen. Es gibt offensichtlich nicht genug Agenturen, nicht genug Entwickler. Es gibt aber sehr viele Leute, die jetzt irgendwie auf online switchen müssen. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die teilweise vorher gar nichts online gemacht haben, die halt wirklich dann irgendwie Kosmetik machen, sehr erfolgreich sind, bei Douglas gelistet sind und so weiter, aber keinen eigenen Shop hatten oder halt den einfach nur so stiefmütterlich behandelt haben. Ich habe aber auch irgendwie Kunden, die sind Gastronomen, hatten jetzt einfach super viel Zeit, sind aber generell sehr umtriebige Menschen und die einen machen jetzt einen Shop für Tierbedarf, Tierfutter und so weiter, weil sie einfach jetzt die Zeit haben und nicht wissen, wohin mit sich und kann funktionieren, kann halt nicht funktionieren. Aber manche Leute können einfach auch nicht still sitzen und einfach nichts machen. So, ne? Besonders was du gesagt hast mit dem, so als Gastronom bist du irgendwie viel unter Menschen, viel aktiv. Und wenn das dann alles wegfällt, dann hast du ja die ganze Energie noch und musst sie halt irgendwo anders unterbekommen. Und auch so das Thema Remote. Ich habe ja von den Entwicklern quasi erzählt und wir haben jetzt am Donnerstag unser erstes Treffen. So, den einen Entwickler sehe ich jetzt zum ersten Mal am Donnerstag. Krass. So, sonst bisher halt alles remote gewesen. Wir haben uns halt wirklich noch nie gesehen. Halt, ich habe ihn, glaube ich, vor 2 Wochen das erste Mal in so einem Zoom-Call gesehen, sonst bisher immer nur geschrieben und halt über irgendwie Projektmanagement-Tool und Slack und so kommuniziert. Und funktioniert halt auch so. Also ich habe auch wirklich von meinen Kunden, also von den Shops und Shopbetreibern, habe ich, glaube ich, noch fast niemanden, außer so 1, 2 aus Hannover, habe ich wirklich noch niemanden in Person, also live gesehen. Also bisher alles wirklich remote, online, Google Meet natürlich. Ich weiß schon, wie die aussehen, so, aber man hat sich noch nie live getroffen und gefühlt braucht es das meistens auch gar nicht.
Ja.
Also ich bin da auch echt ein großer Fan geworden von irgendwie E-Mail, nicht irgendwie so viele Meetings, nicht viel telefonieren, sondern eher Aufgabe rüberschicken. Wenn ich Fragen habe, frage ich zurück. Wenn es irgendwie besprochen werden muss, bespricht man es. Aber mittlerweile bin ich ein großer Fan von schriftlicher Kommunikation bei so Auftragssachen.
Ja, man merkt das so ein bisschen, das habe ich mal irgendwo in meinem Büchlein damals geschrieben. Das Parkinson'sche Gesetz eben, ne? Es gibt ja verschiedene Parkinson'sche Gesetze, von dem so, das war ein Soziologe aus den so 50er bis 70er Jahren, ganz grob. Und das, was man ja so kennt, ist ja das bekannteste mit Zeit, die du für Sachen brauchst, eine Aufgabe brauchst, die dehnt sich in dem Maße aus, wie du Zeit zur Verfügung bekommst auch. Das heißt, wenn du so dieses typische 9-to-5, 8-Stunden-Bürojob-Thema hast, hast du einen ziemlich klaren Rahmen und den brauchst du natürlich auch immer, komischerweise. Also das ist echt Wahnsinn eigentlich, wenn wir überlegen, dass wir weltweit, alle in der westlichen Welt, Millionen von Menschen, hunderte Millionen, es wirklich schaffen, jede Arbeit, Aufgabe immer in genau 8 Stunden zu erledigen, offiziell. Oder 7,5, das ist schon echt, ja, fantastisch. Ja. Ne? Also, da muss ja, nee, aber jetzt mal ernsthaft gesprochen, das war so eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch das Thema Meeting, Effizienz von Meetings mit der Anzahl an Teilnehmern, der Häufigkeit und so weiter. Und ich fand das damals immer einigermaßen anstrengend, viele Meetings zu haben, lange Meetings zu haben, mit vielen Menschen Meetings zu haben, weil dann geht halt, kommt nicht viel bei rum, glaube ich. Und das ist das Schöne jetzt, wo ich halt mein Ding alleine mache, mit diesem wertvolles Gründen, mit dem Gründer-Date, mit dem Podcast und dem Coaching nebendran. Zum anderen hält mein Kollegen das andere Startup. Da sind wir beide Chefs. Wir entscheiden über alles. Wir wissen auch, wir haben die volle Verantwortung, aber mir redet keiner rein. Und die Meetings machen wir so lange, wie wir wollen. Wenn wir abends Bock haben, machen wir 3,5 Stunden Meeting bis Mitternacht. Wenn wir keinen Bock haben, dann machen wir ein Telefonat von 10 Minuten. Wissen das Wichtigste und dann passt das auch wieder. Und das ist schön, diese Freiheit zu haben. Ne? Das muss ich echt sagen. Übrigens,
viele kennen das, glaube ich, auch gar nicht. Also viele kennen das einfach nur so vorgegeben und vorgekaut. Das ist schon ein Luxus, wo ich mir auch immer wieder bewusst werden muss, dass es halt nicht normal ist, in dem Sinne mal irgendwie um 14 Uhr ins Café zu gehen, weil ich gerade Bock habe, irgendwie in der Sonne einen Kaffee zu trinken. Ja. Und ich muss es aber auch, ich muss mich immer wieder zwingen, es auch einzubauen, weil ich könnte auch durcharbeiten. Also so die Arbeit ist da. Also so, es wird nicht weniger, so die Aufträge sind da, Verantwortung ist da, die Leute erwarten was von einem. Und ja, ich arbeite auch manchmal halt immer so seit kurzem auch immer wieder ein paar Stunden am Wochenende. Immer nur so 2-3 Stunden. Aber dadurch habe ich einen viel ruhigeren Montag, weil bei mir melden sich immer am Montag alle Kunden gleichzeitig und wollen irgendwas ganz dringend so. Und dem kann ich immer so ein bisschen entgegenwirken, indem ich schon Sonntag so ein paar Mails rausschicke, ein bisschen was abarbeite. Also es bleibt auch immer was liegen und dann, weil ich halt vielleicht auch mal im Café war am Dienstag um 14 Uhr, habe ich irgendeine Aufgabe nicht geschafft und dann mache ich die halt am Samstag oder Sonntag. Versuche es nicht ausarten zu lassen. Ich will jetzt nicht irgendwie 7 Tage 10 Stunden arbeiten, so da habe ich auch keine Lust drauf. Aber wenn ich weiß, es hilft mir dann am Montag irgendwie gut in die Woche zu kommen, dann mache ich das halt.
Alles mitnehmen, ja. Und du hast ja dann nochmal 2 Tage, wo du jeweils so weit frisch bist, dass da so 1-2 Stunden oder 3-mal ja auch nicht so ins Gewicht fallen, ja. Das ist halt so noch im Rahmen, glaube ich. Und auch einigermaßen.
Ja, man hat halt auch keine Calls, keine E-Mails, keine Ablenkung in dem Sinne. Ja. Man kann wirklich, also manchmal fehlt mir das unter der Woche wirklich so ganz viel Ruhe zu haben und am Wochenende habe ich dann diese Ruhe auch, dass dass da keiner irgendwie anruft und spontan irgendwas haben will und man irgendwelche Meetings hat. Deswegen nutze ich die Wochenenden schon aktuell noch ganz gerne, so mal gucken, vielleicht ist es irgendwann nicht mehr notwendig, aber aktuell schon.
Ja. Klingt auf jeden Fall nach einem coolen, ausgeglichenen Arbeitsleben gerade bei dir. Gefällt mir. Du, ich habe übrigens
Frage, die ich will es nicht schön reden. Ich will es nicht schön reden, so, es ist schon projektlastig so, ne? Es gibt schon, wir haben auch immer Deadlines und ja, ich muss sagen, ich bin immer so, ich habe so gemischte Gefühle, was Deadlines angeht. Ich finde es immer gut, auch so in Bezug auf das, was du vorhin gesagt hast, so, okay, wenn man weiß, man hat so viel Zeit, dann schafft man es auch in der Zeit. Deswegen finde ich es auch gut, wenn wir uns intern Deadlines setzen. Aber wenn du auf der anderen Seite weißt, okay, die Deadline ist eigentlich keine Deadline, weil die wurde jetzt einfach nur so irgendwie in 2 Wochen gesetzt, dann kann es schon mal passieren, dass man irgendwie Deadlines reißt und ja, es ist, also dieses Projektbasierte ist halt, kann halt schon sehr stressig sein. Ne? Also ich bin immer wirklich sehr, sehr gestresst, irgendwie kurz vor einer Abgabe oder wenn ich weiß, okay, bis dann und dann muss das und das stehen oder wenn irgendwas live geht und dann sieht man, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht. Aber wenn es dann funktioniert, fällt der Stress auch immer ab und dann hat man auch mehr Freiheiten, entspannt irgendwie was zu machen. Aber wenn manchmal so Deadlines anstehen und da irgendwie auch größere Projekte irgendwie abgegeben werden müssen oder so, dann kann das schon sehr stressig sein. Weil alles dann auch auf dem letzten Drücker passiert, ne? Also dann ist manchmal so kurz vor der Deadline funktionieren irgendwie Sachen noch nicht und dann gibt man irgendwie noch Vollgas und ja, kriegt es immer irgendwie hin. So, das sagt man dann später. Irgendwie so retrospektiv ist man irgendwie entspannt, sagt, oh ja, haben wir locker gemacht. Aber in dem Moment dachte man sich so, okay, wir schaffen das niemals. So, wie soll das funktionieren? Ja.
Aber jetzt verstehe ich auch so ein bisschen mehr, warum du so Lust drauf hast, mal einen Projektmanager irgendwann zu haben. Damit er diesen ganzen Stress dann hat quasi und du kannst dich dann so ein bisschen auch weiter auf die Unternehmensentwicklung
fokussieren. Ja. Mein Traum, den Stress abzugeben.
Die Auftragslage so weiter bleibt, dann ist das doch, denke ich mal, ganz wahrscheinlich, ne?
Ja. Ja, also ziemlich sicher. Gucken, ne? Also es muss irgendwann zwangsläufig quasi so in so einem gesunden Wachstum muss es, glaube ich, zwangsläufig irgendwann passieren.
Ja. Jetzt habe ich übrigens noch eine Frage, die ich gerne zu Beginn stelle. Und das Witzige ist, die vergesse ich meistens zu Beginn auch. Wurde letztens von meinem letzten Podcast-Gast dran erinnert, zum Ende hin, dass ich ja noch eine Frage offen hätte, habe ich gesagt, ach stimmt, du hast recht, es tut mir total leid. Das ist eigentlich so eine Frage zum Reinkommen. Deswegen.
Jetzt können wir es nutzen zum Rauskommen.
Richtig, richtig, genau. Und zwar, die Frage ist die, was war denn so dein aufregendstes Erlebnis in der letzten Woche, egal ob privat oder geschäftlich?
Ja, ist halt eigentlich super easy zu beantworten. Weil so, wie es halt so ist, so Deadlines und so Launch-Dates sind halt irgendwie immer so am 1. eines Monats. Und letzte Woche war halt irgendwie der 1.6. Sprich, ich hatte da auch eine Abgabe an dem Tag oder halt einen Launch an dem Tag. Das heißt, bis dahin hatte ich irgendwie recht viel Stress. Und danach war es aber deutlich entspannter, einfach als es abgegeben war. Man sieht, es funktioniert, alles cool, alle sind happy. Dann war ich halt auch irgendwie schön Kaffee trinken, war beim Friseur, was ich auch teilweise irgendwie 2 Wochen vor mir hergeschoben habe, so und ja, habe einfach irgendwie dann so eine entspannte Restwoche gehabt und irgendwie hatte letzte Woche dann auch so die Außengastronomie wieder aufgemacht und ein Kumpel hat dann ein kleines Restaurant aufgemacht, wo man dann irgendwie am Freitag war und ja, also letzte Woche war quasi so eine coole Phase, weil da so Projekte abgeschlossen wurden und es da einfach, also auf der einen Seite hat man einfach den Erfolg gehabt mit den Projekten, weil man wusste, okay, man hat irgendwie die Arbeit abgeliefert, alles ist cool. Und auf der anderen Seite hat man einfach dann so ein bisschen Freizeitsachen auch gut unterbekommen wieder. Und deswegen erinnere ich mich sehr gerne an die letzte Woche.
Die Woche der Balance quasi. So ein bisschen.
Ne? Ja, genau. Am Anfang ein bisschen Stress und dann quasi wieder ein bisschen Entspannung.
Und das umso besser. Voll schön. Ich habe übrigens noch ein paar kurze Gründer-Schnellcheck-Fragen. Bist du bereit dafür?
Ja, los geht's.
Die rechts, also wir können es ja für beide Sachen mal machen, sowohl für deinen Job als DJ, als auch für deine Tätigkeit als Chef für die Webshops. Ja. Und zwar Frage Nummer 1, welche Rechtsform haben diese beiden Unternehmen?
Aktuell beides Einzelunternehmer, im Prinzip keine Unternehmensform, irgendwie keine GmbH, keine UG, noch nicht, aber im Webshop-Bereich ist es jetzt quasi in der Mache. Es wird halt höchstwahrscheinlich, also es wird ziemlich sicher eine GmbH, auch irgendwie, also direkt ohne irgendwie den Weg über UG zu gehen. Was ich jetzt halt noch abklären muss, ist halt, wie das dann mit den DJ-Einnahmen irgendwie, wie man das halt vernünftig macht. Und das ist so der Stand.
Wann hast du die beiden Unternehmen gegründet?
Also Webshop-Geschichte wird jetzt quasi dieses Jahr, jetzt in den nächsten 2-3 Monaten, sage ich mal, offiziell gegründet. Gestartet letztes Jahr, auch so mit den ersten Kunden dann im letzten Jahr. Und DJ bin ich seit 2008 und das Gewerbe habe ich dann 2009 angemeldet.
Okay.
Sprich, die ersten Sachen waren eher so ausprobieren, auch unbezahlt, also so eher hobbymäßig.
Was sind so die Schwerpunkte deiner Tätigkeiten in so einzelnen Stichpunkten?
Also hauptsächlich aktuell wirklich Optimierung von Webshops. teilweise auch komplett neues Setup von Webshops, Beratung hinsichtlich Optimierung von Webshops. Also es beginnt eigentlich immer mit einer Beratung, so dass man sich irgendwie Status Quo anschaut. Im besten Fall kriege ich dann auch so die Zahlen zu Gesicht, sehe, okay, mittlerweile kann ich halt auch ganz gut benchmarken und weiß, okay, Umsatz in der und der Höhe, in der und der Branche, mit dem und dem Warenkorbwert, mit der und der Conversion ist gut oder nicht gut, und dann kann man daraus meistens schon ganz gut ableiten und sehen, wo die Probleme sind. Und dann geht es halt wirklich darum, diese Probleme aus der Welt zu schaffen quasi. Und im DJ-Bereich, Kurzfassung ist, den Leuten einen coolen Abend zu machen, den Leuten auch quasi einen unvergesslichen Abend zu machen. Ich meine, Hochzeit ist halt schon, ich merke so, dass der Druck bei Firmenfeiern ist halt ein anderer als bei Hochzeiten. Bei Hochzeiten ist halt schon so die Erwartungshaltung, okay, das muss jetzt schon so der geilste Abend meines Lebens werden, so für die Paare. Und bei Firmenfeiern ist halt eher so, ja, nächstes Jahr ist halt wieder eine Firmenfeier.
Hauptsache, du spielst Helene Fischer.
Für mich tatsächlich meistens, Hauptsache, ich spiele kein Helene Fischer. Also ich komme meistens nach Hause und denke mir so, oh, heute wieder ein Abend ohne Schlager geschafft. Richtig gut. Ziel erreicht. So. Aber manchmal schaffe ich es auch leider nicht.
Noch ein bisschen, aber ansonsten alles gut.
Ja, manchmal muss man die Schleife mit Helene Fischer und Pur Hitmix, muss man leider manchmal mitnehmen, gehört zum Job teilweise
dazu. Ich muss echt sagen, ich glaube, diese Geschichte wird mir hängen bleiben, ja, die du von erzählt hast, da mit dem ja, Typen.
Es ist so klischee-mäßig auch mit diesem Helene Fischer-Wunsch, aber es ist wirklich nicht ausgedacht. Ja. Man muss sagen, so der Chef hatte auch gut einen Tee, und es war ihm irgendwie später dann auch sichtlich unangenehm, aber ich glaube, es war halt für alle Beteiligten.
Aber war das so dein Lowlight? Das wäre auch so die nächste Frage. Oder was war denn an sich so in deinem unternehmerischen
Team so das Lowlight? Nee. Also das war halt ein bescheidener Abend so, aber der war dann auch eine Woche später wieder vergessen. Lowlight? Ja, es gab halt schon so Phasen, wo ich halt viel noch in Clubs gespielt habe und das dann irgendwie teilweise nicht so richtig funktioniert hat. Auch so dieser Mix aus Hochzeiten und Firmenfeiern oder Hochzeiten und Club-Gigs. Weil ich hatte dann ein Jahr, das war echt eine Katastrophe, ich hatte ein Jahr freitags im Club, Samstag Hochzeit, das war so mein Deal. Voll nach hinten losgegangen, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war so fertig bei den Hochzeiten immer, weil ich dann irgendwie sehr lange im Club gespielt habe. Und irgendwie Freitag musst du eine Schiene spielen, ganz anders dich vorbereiten als auf Samstag. Es war halt so, als hätte man zwei Fulltime-Jobs und würde komplett irgendwie konträre Sachen machen. Und nach diesem einen Jahr habe ich dann gesagt, okay, so Clubs sind over, so ich mache keine Club-Gigs mehr. Und da habe ich mich dann erst so richtig spezialisiert, was dann auch einfach ja, Gold wert war jetzt so im Nachhinein. Weil ich mich dann wirklich quasi als Spezialist in Hochzeit, im Hochzeitsbereich irgendwie positionieren konnte. Und es einfach dazu führt, dass wenn jetzt irgendwie in Hannover jemand einen DJ für Hochzeiten sucht, dass mein Name schnell fällt, dass die Leute mich bei Google schnell finden. Dass da einfach viele Sachen mittlerweile reinspielen, die halt viel wert sind. Ja, und ja, wie gesagt, Lowlight war dann so dieses eine Jahr, wo ich dann irgendwie viele coole Gigs hatte, aber es überhaupt nicht genießen konnte und irgendwie gemerkt habe, okay, ich muss hier was ändern, so das funktioniert so nicht. Und als ich das geplant habe, klang das halt mega cool. So Freitag Club, Samstag Hochzeit, voll gut, krieg beides unter einen Hut. Nee, das war echt. Nein,
dann nicht, kam nicht die Realität gut. Dazwischen, ja. Ich finde es aber ganz gut, also ich habe das bis jetzt bei jedem meiner Gäste gehabt, bei dieser Frage, dass immer so ein Lowlight irgendwie bezeichnet war und dann auch irgendwie so eine Kehrtwende gebracht hat in irgendwas. So ein Umdenken oder anderes Handeln oder sowas. Das war jetzt
ja,
auch
das Hauptproblem ist, glaube ich, dass man diese Wende in dem Moment halt nicht sieht. Mhm. Also man kann schon richtig down sein und man kann richtig, ja, in einer sehr bescheidenen Situation sein, weil man in dem Moment einfach denkt, so, okay, es funktioniert nicht, ich kann das nicht so schnell ändern. Also es geht ja nicht von heute auf morgen manchmal, man hat dann Verpflichtungen, man hat vielleicht irgendeinen Vertrag unterschrieben, man kommt da irgendwie gefühlt nicht raus. Klar, so mit irgendwie aus der Vogelperspektive wirkt das dann so, ja gut, dann hast du halt was anderes gemacht, alles entspannt. Aber man kann sich da schon sehr krass reinsteigern, emotional auch, dass dass man einfach an so einem krassen Tiefpunkt ankommt.
Kenne ich, ja, ja.
und ja, dann, also teilweise so weit, dass man dann wirklich auch irgendwie in psychologische Behandlung gehen sollte, so je nachdem, wie man damit umgeht, weil das schon, ja, also wenn ich so an das Jahr denke, das war schon, ja, schon krass. Also nach außen hin haben das die Leute auch nicht gesehen. Ich hatte ja auch dann quasi Spaß bei meinen Gigs und so, habe dann auch meinen Job gemacht. Aber so innerlich ging es mir schon echt schlecht.
Ja. Und dann umso wichtiger und auch gut oder besser oder wie auch immer, umso wichtiger auf jeden Fall, dass du dann halt ja auch die Kehrtwende geschafft hast, auch ziemlich schnell noch. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, ja, die mal ganz schnell 5 bis 10 Jahre in so einer Situation hängen bleiben und nicht mehr rauskommen. Und dann macht das ja was mit dir. Ne?
Ja, also ich rede mir das ja auch, also ich weiß nicht, ich glaube, das machen alle, aber ich rede mir auch die Sachen, die passiert sind, immer schön. So in dem Moment, egal wie schlimm ich es fand, später sage ich mal, ja, nee, war doch eigentlich alles entspannt und cool. So, wenn ich habe jetzt 8 Monate nicht aufgelegt und sage mir dann so, ja, auflegen war doch voll geil, irgendwie nur am Wochenende unterwegs sein. Mhm. Wenn ich aber dann so mich so richtig reinversetze, irgendwie 2 Hochzeiten, Freitag, Samstag, mit irgendwie Fahrt dazwischen, irgendwie Freitag Hannover, Samstag Würzburg, mit irgendwie 2 Stunden schlafen und halt voll fertig irgendwie Gas geben, war schon anstrengend. So, ne? Aber jetzt, wenn ich jetzt so nach 8 Monaten voll ausgeruht zurückdenke ich mich, oh ja, es war eine coole Party. So. Also ja, an das Negative denkt man halt dann nicht mehr. Ne? Man denkt halt eher so an das Positive. Ja. Oder ja, man erinnert, also man romantisiert, glaube ich, die Sachen sehr schnell.
Achso, du meinst so ein Verklären damals, die guten alten Zeiten.
Ja, genau.
Aber
ist
das Verklären? Also
ich neige irgendwie dazu, so das alles so ein bisschen schön zu
reden. Aber ist das Schönreden und Verklären wirklich? Weil du sagst ja selber, du hast daraus gelernt. Das heißt, du hast ja 2 Sachen heute, wo du da sitzt, mitgenommen. Zum einen, du hast damals den Fokus geändert. Und zum anderen, und dann dementsprechend dich aktiv weiterentwickelt. Und das Zweite ist, dass du trotzdem sagst, ja, also, ja, ich hab's überlebt. Also, weil es nicht so schlimm war, trotzdem cool. Ist das vielleicht meine optimistische Blickweise mit Learning, wo du, sag ich mal, so einen gewissen sachlichen Abstand hast zu dem Sachverhalt? Mhm. Oder aber emotional auch sagst,
ich würde sagen, das Learning ist halt irgendwie schon irgendwie da, aber auch nicht so richtig. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel eine Anfrage für eine Hochzeit in Griechenland. Halt mega Bock auf die Sache. Wäre da voll gerne hingefahren. Ich kenne den Trauredner auch gut, ist ein guter Freund. So, wir hätten dann irgendwie ein paar Tage in Griechenland am Strand gehangen und dann irgendwie zusammen die Hochzeit gemacht. Voll geil, richtig Bock drauf. Problem ist, ich habe am nächsten Tag, am Freitag, eine Hochzeit und hätte es halt einfach nicht geschafft, pünktlich zurückzukommen, also nach Deutschland.
Okay, verstehe, ja.
So, ne? So, und ich war tagelang am Überlegen, habe gesagt, nee, ich will das machen und Griechenland, wie cool ist das denn? Und so da am Strand und ne, so, und war kurz davor, das irgendwie zu machen. Und dann kam vielleicht doch so die Vernunft und das Learning doch durch, dass ich gesagt habe, nee, so, ich habe jetzt einen anderen Job. Ich kann nicht 2-mal pro Woche auflegen. Ich kann auch nicht irgendwie mal kurz irgendwo hinjetten und wieder zurück, weil ich dann auch wieder irgendwie Verpflichtungen habe und einfach dann auch wieder bei der anderen Sache abliefern muss. Und ja, kann man schon so sagen, dass, also ich habe aber ein paar Tage wieder gebraucht. Ne? Also ich war kurz davor, ich habe mir schon Flüge rausgesucht. Ich war schon kurz davor, das einzutüten, so, ne, aber ich will halt nicht wissen, was das für ein Pain gewesen wäre am Ende. Also ich hätte, danach würde ich wieder jetzt, oder in einem Jahr würde ich wieder sagen, boah, was für ein geiles Wochenende, Griechenland, dann Freitag Hannover und alles super, aber so der Flug von Griechenland nach Deutschland und dann dieser Stress und Zug verpasst vielleicht und sonst irgendwas, so, ja, das hätte ich wieder verdrängt, ja, so später. Also ich kenne mich da halt in der Hinsicht.
Aber vielleicht lebst du auch so ein bisschen nach dem Motto, dass die meisten Menschen ja rückblickend auf ihr Leben, später mal, wenn sie alt sind, nicht das bereuen, was sie getan haben, sondern das bereuen, was sie nicht getan haben. Vielleicht ist das ja auch so ein Ding, was sich antreibt. Kann das sein?
Ja, also ich habe halt schon irgendwie den Wunsch, Sachen dann auch einfach zu machen. Ich will halt auch nicht später sagen, so, oh ja, hätte ich mal und hätte ich mich mal getraut und hätte ich das mal gemacht. So, ich habe schon irgendwie so den Anspruch, einfach dann zu machen. Also ich hatte so ein paar Sachen auf meiner Bucketlist, so in dem Sinne. Das war halt viel so Reisekram. Irgendwie da ist gefühlt alles abgehakt. Deswegen bin ich gerade auch nicht so weinerlich und sage, oh ja, hier, jetzt kann man nicht reisen und ich kann meine Ziele nicht irgendwie erfüllen. So. Ich habe halt wirklich viel gesehen, viel gemacht. Auch sehr lange Reisen gemacht, was halt cool ist. Ich bin halt froh, dass ich das gemacht habe. Aber so dieses irgendwie Webdesign, Programmieren lernen, stand halt ewig auf meiner Liste. Ich hatte nie die Zeit, hab's jetzt gemacht, bin happy. Was aber zum Beispiel auch immer auf meiner Liste stand, was ich leider auch nie gemacht habe, was ich aber vielleicht irgendwann wird der Moment kommen, dass ich es mache, ist wirklich Musikproduktion. So. Liegt halt auf der Hand. Viele meiner DJ-Kollegen haben in der Krise sich dann fokussiert auf Musik produzieren. Und ich war letztes Jahr genau an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder lerne ich jetzt HTML, CSS, JavaScript und werde Entwickler. Oder ich fuchse mich in Ableton rein und werde Musikproduzent. So, ne? Und das haben halt Kollegen von mir auch gemacht, auch sehr erfolgreich. Der eine ist in Berlin, hat davor auch schon gut produziert. Jetzt ist er halt richtig gut geworden und der hat jetzt auch Nummer 1 Singles gemacht und produziert dann irgendwie für 187 Straßenbande und also, ne, so, ja, ist Geschmackssache am Ende. Aber der hat halt seinen Weg gemacht, so in dem Bereich, ne? Und ich glaube auch, dass ich irgendwie so ein gutes Ohr hätte für eine gute Produktion, aber es halt lernen müsste, ne? Und da muss man halt immer durchgehen. Diese Anfangslernzeit ist auch wieder was ich mir schön rede. Aber es war halt kein Geschenk am Anfang, das alles zu lernen und zu scheitern und es klappt nicht. Und wenn man es dann kann, ist halt cool. Dann, dann denkt man auch drüber, also wenn man dann nach hinten schaut, denkt man auch wieder so, ja, okay, war ja eigentlich gar nicht so schwer, das zu lernen. In dem Sinne so, ne? Und das werde ich bestimmt irgendwann noch machen. So, ich hoffe es dann nicht, ich bin dann nicht zu alt und habe einen ganz komischen Geschmack, was Musik angeht, so. Aber irgendwann würde ich schon euch gerne.
Ich sehe schon, komm, in 20 Jahren auf deiner Firmenfeier packst du den DJ im Kragen, weil er deine Musik nicht spielen möchte.
Geil. Ja. Ja, aber das Gute ist, ich kenne halt sehr viele DJs und ich würde da nur vernünftige Leute buchen, wo ich dann weiß, dass sie einfach einen guten Job machen und dann würde ich denen auch nicht reinfuschen.
Ich dachte, du sagst, die du gut kennst, dass sie dann auch nicht nachtragend sind, wenn du das machst.
Ja, ab und zu mal am Kragen packen muss schon drin sein.
Ja, freundschaftlich halten, ne, wie immer.
Ja.
Oh klar. Gott. Was war denn so? Also ich finde das, wir waren jetzt beim Lowlight sehr, sehr lange, was ich aber sehr gut finde, weil ich habe noch ein Beispiel aus dem weiteren privaten Kreis. Ich kenne Menschen, die setzen sich hin, die können jetzt mit dir so da sitzen, über Gott und die Welt reden und auf einmal kommt der Satz, alles nicht so einfach. Da kommt einfach so raus. Und da kommt nicht nur einmal so raus, sondern immer wieder mal. Und das habe ich jetzt auch schon über längere Zeit beobachtet. Das ist auch so eine Haltung, ja. Das macht dir mit dir auch unterbewusst was, glaube ich, wenn du halt so die Haltung hast, dass alles nicht so einfach ist. Also alles muss ja irgendwie doof, schwierig, was weiß ich was sein. Deswegen, wie gesagt, finde ich so diese Symbiose bei dir, dieses in Anführungszeichen, also in deinem Wording halt gesprochen, schönreden, plus aber trotzdem das Learning mit rausziehen, mega cool, ja. Also hat ja was, ja.
Ja, ich bin da, also ich kenne das, ich kenne also diese Einstellung, ich kenne halt auch Menschen, die dazu neigen, so sich schnell zu beschweren und irgendwie alles so zu sehen. Und ich bin aber immer der Meinung, so ändere es oder beschwer dich nicht. So, und dann sagt man immer, ja, aber ich kann das nicht so leicht ändern und mein Chef und ich habe hier dies und das. Und ich denke mir dann so, ja, aber du bist halt einfach nur zu faul, dir einen neuen Job zu suchen oder du bist einfach nur zu faul, wirklich was zu ändern.
Ja.
So, dann darfst du dich aber auch nicht beschweren. So, ne? Und das ist halt immer. Ja, es ist von außen immer leichter gesagt als getan, aber es ist eigentlich immer möglich, was zu ändern. So, und deswegen, ich versuche da auch immer nicht zu stark darauf einzugehen. Manche würden mir dann vielleicht vorwerfen, irgendwie nicht empathisch genug zu sein, so, aber ich bin dann eher so, dass ich sage, ja, okay, dann kündige doch, so, dann schmeiß doch hin, dann mach was anderes. Und ja, das ist so.
Ja, verstehe ich. Es ist halt so, love it, change it or leave it, ne? Und der Veränderungsschmerz ist meistens größer als der Schmerz, 20 Jahre irgendwo zu sitzen und jeden Tag drüber abzukotzen, wie scheiße die Arbeit ist. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Aber jetzt nochmal zurück. Genau, ich war gerade beim Thema, dass wir das Lowlight ziemlich cool, sehr ausführlich, aber auch sehr, sehr lehrreich, wie ich meine, durchgegangen sind. Highlight.
Ja. Ist das so, also können wir das als Abschluss quasi da machen? Weil ich glaube, ich muss dann.
Ja, ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut. Ja, wir haben uns dezent überzogen. Ich habe jetzt noch genau Highlight und dann noch.
Lange. Also ich hoffe, du kannst, also du hast dann nicht zu viel Pain beim Schneiden und so.
Ah, nee, um Gottes Willen. Warte mal, ich brauche ganz kurz hier, warte mal, 1,23. Oh Gott. Warte mal. So. Nee, das sind noch die zwei Fragen und dann sind wir.
Ja, können wir okay, gerne machen.
Also, das Highlight, also das große Highlight oder das oder ein ganz besonderes Highlight in deiner Unternehmerkarriere?
Ja, die letzten Highlights waren für mich halt immer so, wenn wir irgendwie einen großen Kunden an Land ziehen konnten jetzt in den letzten Wochen, wo ich dann gesagt habe, okay, krass, so, das ist irgendwie eine Marke, die man kennt oder irgendwie wirklich ein Shop, der sich gut macht in so einer Referenzliste, wo man dann auch das Logo kennt, so, ne? Und wenn wir sowas quasi eingetütet haben und da auch einen guten Job gemacht haben, so, das waren wirklich dann so, ja, meine Highlights der letzten Wochen, so, sonst, ja. Jetzt kommt bald ein Highlight hoffentlich, so, ich fahre jetzt bald in Urlaub zum ersten Mal seit Ewigkeiten, so, habe ich lange nicht mehr gemacht. Freue ich mich halt auch schon mega drauf. Ja, wie gesagt, früher war das halt eher so normal, alle paar Monate mal wegzufahren. Jetzt war ich echt fast ein Jahr nicht mehr oder ziemlich genau ein Jahr nicht mehr so richtig weg. Und ja, das ist so ein Highlight, auf das ich mich sehr freue. Ja, und halt Highlight könnte halt auch nochmal dieses Jahr, kann halt sein, dass ich vielleicht nochmal auflege dieses Jahr. Mal gucken. Also es deutet sich ein bisschen was an, dass ab Juli wieder ein bisschen was geht. Und ja, ach, es sind viele, ich versuche viele Sachen so als Highlight zu sehen. Also ich freue mich auf viele Sachen. Jetzt in der Vergangenheit gab es halt auch, also jeder Lounge ist für mich auch ein Highlight, wenn ich quasi unsere Arbeit dann online sehe, wenn ich sehe, es funktioniert auch. Ich bleibe dann auch immer, ich gucke dann so in die Bestellungen immer rein und sehe, okay, die Bestellungen kommen rein, oh, es kommen mehr Bestellungen. Bei so großen Shops sieht man das dann halt auch immer sehr schnell, ob das funktioniert oder nicht. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch immer so ein Highlight, quasi so eine kleine Erfolgsbestätigung einfach. Ja, okay, hat funktioniert, super.
Die letzte Frage, die ich habe, ist folgende. Und zwar, welche Message oder welchen Rat würdest du denn einem gründungswilligen Menschen mit auf den Weg geben, der aber noch etwas unentschlossen ist?
Ja, Message würde ich sagen, ist das so von Nike? Just do it. Keine Ahnung. So einfach machen. Und ich glaube, man stellt dann recht schnell fest, so funktioniert das nicht? Kann ich das so machen, kann ich das so nicht machen? Gibt es einen Markt dafür? Gibt es Leute, die sich für meine Dienstleistung, für mein Produkt auch so interessieren, ohne dass ich da irgendwie hunderte, tausend Euro in Werbung reinstecken muss? Dann weitermachen. So, wenn man aber merkt, okay, das klappt einfach nicht und es ist einfach immer ein Kampf, ändern, was anderes machen, switchen, Produkt weiterentwickeln, ganz anderes Produkt machen, Dienstleistung ändern, weiterentwickeln. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, so ein Gefühl dafür zu bekommen, funktioniert das, was ich machen will, oder funktioniert es nicht?
Ja.
Und ja, natürlich steht das wieder so im Gegensatz zu irgendwie langen Atem haben, aber ich habe halt auch schon viele Leute gesehen, die einen langen Atem hatten bei einem schlechten Produkt. Dann haben die halt einfach 5 Jahre verschwendet gefühlt, weil sie dann immer versucht haben, irgendwie weiterzumachen. So, ne? Und,
sehe ich auch so, ja.
Das ist so meine Hauptmessage. Halt wirklich machen, auch schnell in die Umsetzung gehen. Halt trotz, also gut planen, aber trotzdem auch schnell in die Umsetzung gehen. Nicht zu verkopft immer rangehen. Und, und dann halt auch, deswegen so, ich bin auch irgendwie kein großer Fan von so riesigen Businessplänen und irgendwie so super krass ausgearbeiteten Konzepten. Halt ein grobes Konzept machen, abändern, wieder abändern, weiterentwickeln.
Das ist so ein bisschen so dieses Schema von Eric Ries, der ja Lean Startup geschrieben hatte, der auch gemeint hatte, Build, Measure, Learn, also entwickel was, also mal wirklich in der gröbsten, kleinsten Form.
Lean Startup und so ist ja auch von ihm, das habe ich auch mal vor 10 Jahren oder so gelesen.
Ja, und so ist es eigentlich auch, also bastel mal das Produkt am Schluss mit der absoluten Grundfunktion, also als Rohbau quasi, teste das an in der kleinen Zielgruppe, im Bekanntenkreis zum Beispiel, lern draus und verbessere es. Und dann immer wieder die Schleife drin und irgendwann merkst du, okay, jetzt bist du marktreif. Fertig. Cooles Statement, gefällt mir voll. Mensch, ich habe mich wirklich zu bedanken bei dir,
sehr
Maxim.
Gut.
Das war jetzt, wie wir es schon vermutet hatten.
Hat mich echt gefreut, mega cool. Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.
Das war schon wieder mit dem Gründerdate für heute. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du mehr zum Thema Gründung erfahren möchtest, dann schau doch gerne vorbei auf meiner Webseite gründerromanze.de oder unter dem gleichen Namen Gründerromanze auf meinem Instagram-Profil. Denn dort findest du ganz viele nützliche Informationen rund um das Thema Gründung, beispielsweise den kostenlosen Gründertypentest, wo du herausfindest, welcher Gründertyp du eigentlich bist und wo deine Stärken liegen. Und außerdem findest du dort auch mein erstes Buch, Die Gründerreise, das dich in 3 Etappen souverän zu deinem eigenen Business bringt. Denn denk daran, es gibt immer genügend gute Gründe zum Gründen, du brauchst sie nur zu finden. Alles Gute, dein Patrick.